Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute geht es um einen Menschen, der anders ist. Es gibt einfach solche Menschen, oder? Da merkst du von vornherein über all deine Sinneskanäle, dass dieser Mensch einfach anders ist. Unter Umständen bist du sogar elektrisiert von diesem Menschen. Und ehrlich gesagt, ja, ich mag Menschen, die anders sind, die sich das auch trauen, anders zu sein, abseits vom Mainstream zu leben. Und ja, vielleicht liegt das auch daran, dass ich sowas mag, weil ich mich das oft zu wenig traue und gerne mutiger wäre, anders zu sein. Menschen, die einfach keine Angst vor der Ablehnung ihrer Person, ihrer Persönlichkeit haben. Und das zeugt von Selbstvertrauen. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute in dieser Podcast-Folge mit so einer Person sprechen darf. Weil meistens sind das ganz, ganz spannende Menschen, ganz, ganz interessante Persönlichkeiten. Ich darf mich heute mit Chris Müller hier in Linz unterhalten. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und so viel darf ich bereits verraten. Es wird bunt, abwechslungsreich, tiefgründig und natürlich spannend. Freu dich also auf ein absolut kurzweiliges Gespräch. Viel Spaß beim Anhören. In den heiligen Hallen der CMB Industries neben Chris Müller. Chris, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Danke, freue mich sehr auf das Gespräch. Danke, dass du den Weg nach Linz gefunden hast.
Ja, war ja nicht ganz einfach, mich in der Tabakfabrik zurechtzufinden. Chris Müller hat eine Biografie, die ist zu mannigfaltig, wie sagst du immer so schön, wie das Hausrucker Braunkohlerevier hier in Oberösterreich. Und du hast Tischler gelernt, bist dann Treppenbauer geworden, hast dich dann in die Kunst vertieft und bist Intendant vom Hausrucker Theater geworden. Du hast dann zweimal den Nestroy-Preis gewonnen und ja, dann bist du Asbestentsorger, Gastronom, Maschinenführer, Rockmusiker und dann letztendlich vor einigen Jahren Gründungsdirektor der Tabakfabrik in Linz, wo wir uns heute befinden, bist Immobilienentwickler, bist mittlerweile Chief Visionary Officer der Delta-Gruppe, ja, und ganz, ganz viele andere Dinge. Mittlerweile bist du auch noch Buchautor, Achtet auf die Möwen, dein Erstlingswerk. Also ganz, ganz viele Dinge und ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Natürlich werden wir uns sehr intensiv über das Thema Immobilienbranche und über das Thema Baubranche unterhalten, weil das ist natürlich mein Thema. Ja, dein Lebenslauf, ich habe es gerade ein bisschen beschildert, ist extremst abwechslungsreich und du hast ja auch eine Vergangenheit als Punker, ganz, ganz bunt. Einige Merkmale hast du noch von dieser Vergangenheit da. Und ja, hast damals schon gegen das Establishment quasi opponiert und bist mittlerweile erfolgreicher Unternehmer. Und das ist natürlich ein spannender Wandel. Und da meine erste Frage an dich. Was waren so die entscheidenden Stationen, die entscheidenden Erlebnisse, die ja, diesen doch massiven Wandel von opportun gegen das Establishment hin zum Unternehmer geprägt haben?
Also vielen Dank für die sehr, sehr nette Einleitung. Und es hört sich, wenn ich so zuhöre, an, wie wenn ich schon 200 Jahre, 200 aber, ja. Jahre alt wäre. Und was man gleich merkt, ist keine geplante Biografie. Also es ist keine Biografie gewesen, die was man so gut planen kann. Es hat begonnen, und das haben wir schon beim Thema, glaube ich, wie man zum Unternehmer wird. Jetzt habe ich eine Einteilung für mich selber, die wahrscheinlich nicht den Fachnormen entspricht, aber ich denke mir immer, die besonders gut waren in der Schule, wären Manager und Managerinnen, denen gibt man dann was vor und sie setzen es um, plus 4%, 60 Personen auf, einstellen oder 40 abbauen, so ein bisschen, sehr klischee-mäßig formuliert, sehr schwarz-weiß, aber Unternehmer heißt, dass ich was unternehmen muss, dass was anders wird. Und wenn man besonders holprig startet, und das zeigt auch mein Freundeskreis, die alle wahnsinnig schlecht waren in der Schule, die haben alle was unternehmen müssen. So. Und ich glaube, in der Kindheit beginnt das Unternehmen leben und die Unternehmung, ob die schon vorbei ist, weil du gesagt hast, letztendlich der letztendlich Unternehmer mag sein, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jetzt sozusagen die letzten 20 Jahre fühle ich mich schon sehr, sehr, sehr wohl in Immobilien, in der Stadtentwicklung, weil natürlich dieses Gefäß der Stadt ist was Großartiges. In Immobilien wird gelebt, gestritten, geboren, gestorben. Alles, was das Leben ausmacht, und wir sollten uns ja gut überlegen, wie dieses Gefäß gestaltet wird, was drin Platz haben soll. Und nicht nur über Jalousien reden, über doppelten Boden, über Eicheparkett und über Lage, Lage, Lage. Ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Vielleicht waren sie ja nie da und wir haben so dann, wie wenn sie da waren. Und das, glaube ich, habe ich lernen dürfen durch diesen mannigfaltigen Lebensweg. Weil ich die Chance gehabt habe, sehr, sehr nachträglich, würde ich das so empfinden, als sehr, sehr glückliche Kindheit mit Freiheit. Also da hat es das Handy noch nicht gegeben und die Mutter hat gesagt, in der Ockersiedlung, in dem ich kam, wenn es finster ist, dann kommst du heim. Und dann bist du heimgekommen, voller Dreck, aufgeschundenen Knien und du hast nicht 62 WhatsApp-Nachrichten gehabt, wo man denn bleibt und wo man denn ist und mit wem unterwegs ist. Also Vertrauen, Freiheit, Abenteuergeist, das glaube ich war ein bisschen freier wie heute. Das trägt, glaube ich, zu diesem Geist bei. Dann habe ich das große Glück gehabt, warum auch immer, sehr empfänglich zu sein für Orte, für magische Orte, für Ideen, dass dahinter, hinter diesem Horizont Orte geben mag, wie es bei Moby Dick heißt, wo der Captain Ahab sagt, die wahren Orte sind auf keiner Karte verzeichnet. Die wahren Orte sind das nie. Und sie kennen noch nicht, weil die wahren Orte entstehen gerade, sind unentdeckt, ziehen einen magisch an.
Und sind wahrscheinlich auch individuell, oder?
So ist es. Also, ja. So ist es. Und ich glaube, das ist die große Kraft. Und da war ich und bin ich sehr empfänglich für das Thema Ort, für das Thema Städten, für das Thema Versammlungsort, Agoras, also wo man sie trifft. Und dann sozusagen gibt es halt die Lesungen und die Schilderungen von Jack London und du denkst, wow, wie wird es in Alaska sein? Und ich habe als Kind, kann mich erinnern, weil ich dann eine schwere Entzündung gehabt habe, in der Nacht das Fenster aufgemacht, sehr junges Kind, weiß nicht wie alt, 5, 6 Jahre, habe den Schnee reinlassen, habe mich unter die Decke gekuschelt und habe mit meinem imaginären Freund Jack gesprochen. Wir müssen überleben, wir müssen zusammenhalten. Da sind wir beim Thema Kooperation. Und wie ich dann eingeschlafen bin und meine Mutter mich geweckt hat, auf der Decke sozusagen Schneedecke anders. Und dann merkt man sozusagen, diese große Kraft, von was entzündet zu werden, was geleuchtet zu werden, das Feuer des Prometheus in sich zu tragen, das macht unglaublich Spaß. Und so hat es begonnen, sozusagen, dass ich mir immer vorgestellt habe, was ist auf der anderen Seite der Welt. Und damals war die andere Seite der Welt schon Bayern oder Griechenland. Und so. Das ist, die Welt ist schon weiter geworden und gleichsam enger, weil jetzt hat man sozusagen die Vermessung der Welt schon gefühlt fast abgeschlossen und die wahren Abenteuer finden woanders statt. Ja, so, und dann bin ich, habe Tischler und Treppenbauer gelernt, weil ich unglaublich schlecht war in der Schule. Und das war frei und wieder erwartend, war das unglaublich feine Firma, hat riesen Spaß gemacht. Ich habe begonnen zu schnitzen, mit Holz zu interessieren, sozusagen die Abschlussschnecken vom Geländer zu lernen, wie hoch ein Geländer sein muss, die optimale Stufenhöhe und so weiter und so fort. Und dann bin ich nach Griechenland gegangen, von Griechenland dann in den Berlin, das gerade in einer Titanentransformation war, also Anfang der 90er Jahre, ein Jahr nach Mauerfall,
unverstörbar. Da war natürlich wahnsinnig viel Bewegung drinnen.
Ja. Unglaublich. Und da habe ich schon viele Desperados und Glücksritter getroffen, die alle davon geträumt haben, von der Kreativität zu leben. Mhm. Und diese Branche der Kreativwirtschaft mit seinen 13, 14 Teilmärkten, diese kreativen Industrien haben gerade begonnen, sie zu formatieren. Johnny Blair hat sozusagen das geäußert, dass die kreative Wirtschaft eine unglaubliche Wertschöpfung hat und mit Fördermaßnahmen versehen. Und da habe ich zum ersten Mal den Verdacht gehabt, das könnte ihn beschaffen. Und von der ersten großen Liebe zur zweiten großen Liebe, die auch in Berlin war, also Punkfrau, ganz großartig, und die hat eine Mutter, Gott sei Dank jetzt nur, die Frau Dr. Karin Neumann, Grüße von dieser Stelle, die im Nobelviertel wohnt, in Zehlendorf, Schlachtensee, Wannsee-Gebiet, mhm, und eine großartige Villa und vom, sozusagen vom, von der 20 Quadratmeter Wohnung ohne Toilette hin zur eine andere Welt.
Zu einem Palast
sozusagen. Genau. Und weil die Frau Dr. Neumann Hals-Nasen-Ohrenärztin ist und war, weil sie eine große Expertise gehabt hat mit Stimmbändern, waren da ganz viele Kreative. Mhm. Der westdeutsche Schauspieladel, mhm, Harald Junke, mhm, Brigitte Mierer, Gunter Pfitzmann. Mhm. Und dann sitzt du als kleiner Provinzpunk, und das muss man wirklich sagen, also kein Mann, aber so da, also spucken gelernt, Zigaretten, also peinlich, wahnsinnig, unglaublich peinlich, sitzt du da und ich habe zum ersten Mal miterlebt, wie wirklich erfolgreiche, prominente Menschen bei Kaffee, Kuchen und Geschichten erzählen, wie sie das geschafft haben. Und wenn ich dann erzählt habe, was ich werden möchte, und das ist der Punkt deiner Frage, dann hat niemand gesagt, na, das schaffst du nicht. Niemand hat in diesem Haushalt den moralischen Zeigefinger gekommen. Niemand hat gesagt, ist auf dem herumgetrampelt, was man nicht kann. Man hat das gefördert, was man kann. Und das war ein unvorstellbares Gefühl, von jenen Großgeistern und Warmherzen zu erfahren, dass es möglich ist. Das hat alles geändert. Also es ist ein Ermöglichungsrahmen. Du brauchst einen räumlichen Rahmen. Du brauchst eine Software. Du brauchst eine Ökologie aus Menschen, die dich beflügeln. Und es war Disziplin gefragt. Also ich habe zwar ausgeschaut, wie wann ich nicht arbeiten möchte, aber trotzdem, ich habe mich um den Hund kümmert, um das Schiff, mhm, um den Baum, um die Jause. Und das war ein gutes Setting. Und ich glaube, die Tabakfabrik ist sozusagen im Kern diese Villa Neumann. Es ist eine fabelhafte Fabrik und keine Verbotsfabrik. Es ist ein kollaborativer Konzern, und Kollaboration, das wirst du wissen aus dem Baugewerbe, kommt nicht von Harmonie, sondern von dem Reibung. Austausch, Reibung. Aber diese Hitze wärmt natürlich am Bau im besten Falle. Und das hat mich zu dem geführt, letztlich über Theaterprojekt, das an alten Kohlebrechern stattgefunden hat, an alten Brownfields, das sehr erfolgreich war. Und dann habe ich halt bildende Kunst, Kulturwissenschaft und transmedialer Raum studiert, also das Wesen vom Raum, mhm, über die Phänomene des Raumes, über die Wirkung von Räumen, über die Veränderung von, also wie sich Räume verändern durch Zutat von Nebel, von Uhrzeit. Mhm. 12 Uhr Mittag bei Sonnenschein durch den Wald gehen ist was anderes als 12 Stunden später mit Vollmond und Nebel.
Absolut.
Das sind aber einfache Zutaten. Und sozusagen den Nebel gibt es natürlich in anderer Form auch in den Immobilien. Und über das tiefgehend nachzudenken, philosophisch heranzugehen, Lösungen zu suchen, bevor man das Problem kennt, ist sozusagen nicht sinnreich und sinnvoll, und das passiert gerade. Und so hat sich das ergeben, und über die Tabakfabrik habe ich dann eben eine Stelle gekriegt als Immobilienentwickler. Das war, mhm, Gott sei Dank sehr erfolgreich. Mhm. Da bin ich mit der Delta in Berührung gekommen. Und so hat sie ein Leben, und mit Soravia und mit Coop Himmelblau, mit Wolf Brix, der mir in die ganze Welt mitgenommen hat. Und so kann ich sagen, bin ich ein glücklicher Mensch, der dahin kolpert ist als Flaneur, mhm, und durch seinen Lebensweg Menschen getroffen hat, die es gut mit mir gemeint haben, denen ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und jetzt bin ich halt zwischen Häusern und Stadtentwicklung unterwegs, kann das einbringen, was ich gelernt habe, und darf also sehr, sehr dankbar sein.
Das heißt quasi, viel Glück gehabt, weil du die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt hast, aber natürlich, wie du auch selbst gesagt hast, es gehört auch ein Ehrgeiz und es gehört auch eine Disziplin dazu, mhm, also nur die richtigen Menschen kennenzulernen alleine, das wird nicht reichen. Jetzt bist ja du im Hausruck groß geworden und schätzt ja das Bergwerk oder die Bergwerksmentalität sehr. Dein Vater, mhm, glaube ich, war, oder der Opa, oder?
Alle, 159 alle Jahre sogar, waren genau, alle unter Tage.
Oh, alle unter Tage. Würdest du sagen, dass dich diese Herkunftsfamilie unter Tage mit dem Baugewerbe, mit der Baubranche eng verwoben hat, dass da eine Verbindung entstanden ist, weil Baubranche ist ja auch sehr oft unter Tage?
Mhm. Ja, vielleicht unter diesem Aspekt habe ich es noch nicht betrachtet, aber sie prägt natürlich schon. Und erstens einmal ist natürlich der Verdienst und alles und die Schufterei und Plackerei eine ganz andere, wie ich das heutzutage machen muss. Also ich stehe nicht als Self-Made-Man, sondern als gemachter Mann von ganz vielen Menschen, eine dankbar sein darf, unter anderem meiner Familie, auf den Schultern dieser Arbeiterriesen. Die haben mir geholfen, das zu erreichen. Das Zweite ist aber, was sie mir mitgegeben haben, ist, und das kommt auch im Firmenlogo von CMB Industries wieder, da ist der Bär mit der Carbidlampe. Mhm. Und die Carbidlampe war ein zentrales Element in unserer Familie. Und der Großvater hat ganz oft erzählt, und der Urgroßvater, wie es ist, mit einer Lampe da reinzugehen, wo noch niemand vorher Mensch war. Und du bringst dir dann Licht rein in die Dunkelheit und dein Licht fällt dahin, wo noch nie Licht war. Und Menschen, die das nicht erlebt haben, glauben, es geht um einen Beruf. Aber du bist Forscher, du bist Entdecker, das ist kein Archiv, wo immer dasselbe passiert. Da gibt es Gefahren, du musst zusammenhalten. Also da entsteht eine Kumpanei. Und Kumpane kommt ja vom Lateinischen, mit dem ich das Brot teile. Mhm. Und mit wem teilt man das Brot? Der ein wichtiger ist, ein Gefährte, natürlich, ein Kumpane. Und aus Kumpane ist also aus dem Wort stammt die Kompanie entstanden, der Kompagnon, all das. Und da merkt man schon, es ist vielleicht nicht das Untertagesein auf der Baustelle, aber dass man gemeinsam ein Werk verrichtet, was zutage fördert.
Das Kollaborative, das Kooperative. So ist es.
Das geht nicht allein. Bergbau geht nicht allein. Und es ist viel technischer Einsatz, genau wie auf der Baustelle. Man braucht eine Expertise, man braucht einen gewissen Wagemut. Wer einmal auf einem Kran oben war mit 120 Meter, ist vielleicht ähnlich sozusagen wie 240 Meter tiefer dann in der Erde. Aber also ich möchte das ehren, das Leben auf der Baustelle. Es ist, und jene, die Werke für uns vorantreiben bei Sturm, Wind und Hagel, ich glaube, das wird oft unterschätzt.
Absolut.
Und dieser Arbeitsethos, diese Ehre der Arbeit, das würde ich gern zurückgeben. Und das verbindet mich, glaube ich. Das ist das, was mich
verbindet. Macht Sinn. Jetzt hast du schon mehrfach die Tabakfabrik, in der wir uns gerade auch befinden, erwähnt. Du bist Gründungsdirektor, das heißt, du hast die Tabakfabrik mitentwickelt. Verzeih mal kurz die Entstehungsgeschichte von diesem Gebäude, so kurz wie es heute irgendwie geht. Und natürlich eine gewaltige Geschichte, dieses Gebäude oder diese Gebäude.
Also die Tabakfabrik an dem Ort, wo wir jetzt stehen, war immer ein Ort der Transformation oder immer, solange wir zurückdenken in dieser Kette der Geschichte. Circa 365 Jahre. An dem Ort war eine der ersten Textil- und Glasierfabriken Europas und Österreichs sowieso. Das hat, glaube ich, so um die 150 Jahre funktioniert. Dann ist sozusagen dieses Geschäftsmodell zu Ende gegangen und man hat begonnen, eine Fabrik zu bauen, Zigaretten herzustellen oder Tabakwaren eigentlich, aufgrund einer Notstandsmaßnahme. Also man hat diesen Arbeitslosen eine Beschäftigung geben wollen und dann ist das Monopol gekommen auf Tabakwaren und plötzlich war das ein staatlich organisierter Drogenhandel und hat natürlich unglaublich viel eingeworfen und, glaube ich, zur Hochzeit waren 50 Milliarden Zigaretten pro Jahr produziert worden. Es war ein staatliches Unternehmen und es hat Textil, Tabak, dann ist es zu Ende gegangen, ist privatisiert worden, ist verscherbelt worden, ist wirklich weggegeben worden. Es hat diese Produktion gibt es nicht mehr, aufgrund dieser, meines Erachtens, dubiosen Vorgänge damals. Aber ich war ein Kriegsgewindler. Also die Kreativität hat ein Areal gekriegt, eine Fabrik, die so groß ist wie kaum was. 80.000 Quadratmeter Unterdach, 860 Räume, 1.600 Türen, ebenso viele Schlösser, ebenso viele Möglichkeiten. Mhm. Eine Wunderkammer, ein riesiger Raum, am Anfang noch leer und der natürlich eine gewisse Abfolge hat, weil er Hyperprozess und produktionsmäßig aufgebaut ist. Das heißt, wir haben ein Peter Behrens Gebäude von einem der ganz großen Industriedesigner. Es war der erste große Entwurf in der neuen Sachlichkeit, wo er von A bis Z alles gemacht hat. Die Farbe, die Fliesen, das Braun der Fliesen, das Rot der Fliesen, das Braun für die Tabakwaren, das Rot für die Feuerleuchte, fürs Anzünden. Dann eine Farbe selbst angemischt, was man heute so ein bisschen als Türkis interpretieren möchte. Es steht aber als Linzerblau sozusagen eingetragen. Also ganz viel Modernes und es war ein Lichtpalast. Damals war sozusagen, muss ich das als UFO vorstellen, weil zu der Zeit, 1935, war in Wien Licht eine Menschenrechtsforderung in den Hinterhöfen, haben die Kinder in Schubladen geschlafen. und rußig, traurig, grauselig und finster. Und dann entsteht eine Fabrik mit durchgehend 7 Kilometer Fensterbändern, nur in Bauens, in diesem langen gebogenen. Der Bogen übrigens, und das war bei der Architektur gesagt, das ist ja so gebogen, und da wird immer gefragt, warum das eigentlich ist. Und da geht ja die Ludl vorbei, also die Ludlgasse. Das hat also nichts mit der Notdurft zu tun, sondern war ein Seitenarm der Donau. Mhm. Und die Biegung hat auch nichts mit dem Seitenarm zu tun, sondern der Peter Behrens hat gesagt, der Mitarbeiter am Anfang und die Mitarbeiterin am Ende dieser Produktionshalle sollen sich nicht sehen. Mhm. Durch diesen künstlichen Horizont fühlen sie sich größer im Raum, als sie tatsächlich sind. Und Hitler in der Reichskanzlei, was ähnlich lang ist, war es gerade umgekehrt. Mhm. Also du bist immer kleiner geworden. Und Peter Behrens hat das im Sinne des Social Design, des sozialen Designs gesagt, wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Überlegung stellen. Also da gibt es ganz viele super Spannend, Sachen. Ja. Und wir haben dann begonnen, alleine damals noch und aufbauend, also eine unglaubliche Chance für das eigene Leben, einen Ort archäologisch nachzuspüren und diese Produktionskette umzudrehen und sagen, früher haben die Tabakwaren geraucht, jetzt müssen aber die Köpfe kreativer Menschen rauchen. Und wie produziert man denn Kreativität im Wissen, dass das der Rohstoff der Zukunft werden könnte oder wahrscheinlich wird? Das heißt, man hat begonnen, Kunst, Forschung, Wissenschaft, Ethik und Philosophie am Anfang dieser Produktionskette einzusetzen, weil jene erkennen am künstlichen Horizont, was kommen wird, bestenfalls. Die übergeben es dann zur Kreativwirtschaft, die beginnen aus diesem Wissen was zu bauen. Und das ist wirklich, muss man sich räumlich auch vorstellen. Und dann gibt es über uns in der Grauen Garage, wo wir befinden, am Maschinenpark, der seinesgleichen sucht. 9000 Quadratmeter, wo du programmieren lernen kannst, wo 3D-Drucker sind. Also alles sozusagen im Sinne einer Sharing Economy. Mhm. Und dann gibt es noch Schule dazu, das erste Oberstufen-Realgymnasium für digitalen Humanismus und Orte, wo man sich austauscht und bestenfalls Community Management, das Ideen und Gedanken zusammenbringt. Und das ist natürlich unglaublich fein. Und diese Orte neuer Ordnung ist das, was mich interessiert, auszurollen. Und das ist auch der Kern von CMW Industries in Wirklichkeit.
Ja, es geht ganz viel um Begegnung. Mhm. Es geht ganz viel um das Miteinander, um die Kollaboration auf verschiedener Bereiche, verschiedener Sparten, verschiedenen Branchen, oder? Dass die zusammenkommen. Absolut. Und wie du sagst, das ist die Zukunft, kreativ die Köpfe zusammenzustecken. Was braucht es denn? Du hast die Räume angesprochen. Was braucht es denn deiner Meinung nach für Begegnung? Wie schaffen wir es, dass wir uns begegnen und nicht bloß nebeneinander herleben? Mhm. Was brauchen Gebäude, was brauchen Immobilien?
Ich würde eine Ebene vorbeginnen, nämlich die Frage, was braucht die Gesellschaft? Mhm. Und ein gutes Areal ist ja nicht autistisch aus sich heraus, sondern bedenkt, wie eine Werkbank oder wie eine Agora, wo man drauf zugreifen kann, das Umfeld. Mhm. Das heißt, wenn in der Mitte was frei ist, dann greift man sozusagen auf das, was die Stadt braucht, zu. Und das kann die Fabrik. Und das ist Punkt 1, also das Umfeld mit einbeziehen. Mhm. Das zweite ist, eine Konfiguration zu schaffen aus nicht den üblichen und Verdächtigen, sondern Menschen, die sie vielleicht nicht begegnen würden, groß und klein, gesund und krank, alt und jung.
So. Also Stichwort Diversität.
Absolut Diversität. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch ein Branchenmix. Mhm. Und es ist super, wenn du sozusagen Exzellenz hast, aber es darf nicht nur diese Branche sein. Sonst sind wir bei den Tech-Center der 90er Jahre und die wiederum verlieren dann ihre Kraft, ihren Höhepunkt im Zyklus sozusagen der Wirkmacht, wann die Zeit weitergeht und es plötzlich was anderes gefordert. Dann sagt man, ja, jetzt sind zwar auszogen, lasst mal den rein. Und das meine ich nicht disputierlich, ein Teppichhändler. Und plötzlich zieht wer und das Gefüge funktioniert nicht mehr. Und aber das von diesen Orten, die hier jetzt sozusagen sind, sich immer wieder selbst erneuernd, adaptierbar, weil sie resilient sind, weil man fragt, der Mieter A ist drin, der Mieter B, was wollen wir für eine Mieterin C haben? Mhm. Die Mieterin C wird von uns genannt, wird kuratiert, die Mieterin C freut sich auf unsere Geschäftsbereiche, und wir freuen sie, dass da ist, und dann wird im nächsten Schritt gefragt, A, B und C, was braucht sie für ein D? Und so wächst eigentlich eine Immobilie. Und da haben wir eine eine Matrix erfunden, die okay. das verknüpft und wir dir ganz genau sagen können, dieses Areal hat 12% Kunst, 16% Technologie, diesen Altersschnitt und in dem Bereich sollte man nicht die Verträge 35 Jahre machen, sondern nur 7 Jahre, weil wenn es da runter geht, dann sollte man sich überlegen, lassen wir den drin oder sollte man sozusagen unbedingt schauen, dass er verlängert oder gerade umgekehrt, sollte man schauen, dass was Neues reinkommt. Und das ist eigentlich der Kern von 10-, ist, dass wir das, was ich jetzt lang und ausführlich erzähle, als Software dazu haben, mhm. um Belegung, Innovationsökologien möglich zu machen, also einmal also zu kalibrieren, zu konfigurieren, abzufragen, dann einzusetzen, zu monitoren und gegebenenfalls sozusagen
auch dann anzupassen, genau. wenn beim genau. Monitoring festgestellt werden soll, sollte das irgendwie was in die falsche Richtung laufen,
genau.
dann justiert man
noch. So ist es, genau.
Jetzt sprichst du die Diversität an und vor genau dieser Diversität haben ja viele Menschen Angst, aber zumindest eine gewisse Distanz. Es beginnt bei Teams im Unternehmen, wo man sagt, man möchte am liebsten Menschen haben, die alle gut funktionieren, in Anführungszeichen, die gleich denken. Und wenn man Managementratgeber oder Unternehmensratgeber liest, dann heißt es eigentlich immer, stell dein Team divers zusammen. Und das sagst du ja auch, dass in so einer Immobilie am meisten Kreativität entsteht, am meisten Output rauskommt, wenn man da ganz, ganz verschiedene Sparten, Branchen, Menschen auch von den Fähigkeiten her zusammenwürfelt. Warum glaubst du, Chris, haben wir Menschen dieses Problem oder dieses Bedürfnis nach Gemeinsamkeiten beziehungsweise diese Aversion gegen Diversität?
Also ich glaube, da gibt es diesen Spruch, zumindest in Österreich, gleich und gleich gesellt sich gern. Und es ist natürlich fein, dass sozusagen so, wie wenn du kommst und wir verstehen uns gleich gut, diese berühmte Chemie, dann verbringe ich fast natürlich, oder natürlich ist dann das richtige Wort, lieber Zeit mit dir. Und es ist natürlich schwieriger, wenn wer Ungarisch spricht, ich aber kein Ungarisch kann, oder Englisch, oder was auch immer. Sozusagen, das kann ich mit Sicherheit sagen, so dogmatisch wie ich war als Punk, hätte ich wahrscheinlich keinen Freund gehabt, der einen dicken Audi gehabt hätte und einen Anzug. Also da gibt es vieles und manches dient ja auch, sich abzugrenzen und sich selbst zu finden. Also ich glaube, das hat dann mit einer gewissen Lebenserfahrung zu tun, mit einem gewissen Wissen, wie wichtig das ist. Also es gibt mannigfaltige Gründe, warum das so ist. Sprachliche, du kennst die Metapher des Turmbaus von Babel, der aus Strafe, weil er divers war, eingestellt worden ist, also das Magistrat Gottes gekommen und gesagt, du, Baustopp, also so geht's nicht, jeder sagt was anderes. Also die Strafe ist Diversität gewesen, weil man so hoch hinaus wollte. Und also da gibt es, glaube ich, eine jahrtausendlange Geschichte, dass man sich nicht durchmischen sollte, aber in einer globalisierten Welt, die vielleicht sich deglobalisiert wieder und diese Nationalismen und Abschottungstendenzen wieder mehr werden, das ist, auch, ist durchaus möglich, im Bereich des Möglichen, ist diese Diversität und dann letztlich in der Immobilie das Aufstellen von Teams immer Erfolge, wie wir das verhandeln. Mhm. Aber du siehst ja 10-, wie es unglaublich kluge Frauen, also und aber was wir auch nicht haben sozusagen ist, wenn der englischsprachig ist oder italienisch spricht, das heißt, da fehlt immer irgendwas, mhm. was man wahrscheinlich für was brauchen kann.
An der kompletten Diversifizierung.
Genau. Aber wir haben, wenn ich das nur dazu sagen darf, mit der Novazone einen Raum mit 600 Quadratmeter, wo wir genau das versuchen durch Veranstaltungen, Einmietungen zu beheben, mhm. weil ich erkenne schon das Mangel an.
Mhm. Ja, das habe ich schon rausgehört.
Das ist schon ein Mangel. Ja. Und da versuchen wir so, wie im Sinne der Villa Neumann, so die Türen offen zu halten, dass spannende Menschen reinkommen und man denkt, ja, Italienisch muss besser werden. Oder ich kenne mich überhaupt nicht aus, bei diesem scheiß Excel. Oder.
Aber im Vorgespräch ist
wirklich jetzt genau so. Also es gibt so, gestern habe ich gehört, das Wissen ist der Tropfen. Das Unwissen ist das Meer. Und ich glaube, das stimmt.
Das kann ich unterschreiben, ja. Das ist absolut richtig. Das heißt, du bist dabei, auch mit CMB Industries. Ist deine Vision genau diese Scheu vor der Diversifizierung, vor anderen Menschen abzubauen und durch die Räume, die du schaffst, eben mehr Diversifizierung und mehr Lust auch auf das andere zu erzeugen? Und das ist ja eine wunderbare Vision, oder?
Das ist meine gesellschaftliche Vision. Die Frage des Auftraggebers könnte eine andere sein, wo Diversifizierung nicht passt. Also ist die Frage, ist es ein Bildungsort, ein Innovationsort, ist es ein Wohnort? Also ich glaube, die Fragestellung ist unterschiedlich gewichtet oder muss unterschiedlich gewichtet beantwortet werden. Und da müssen wir jetzt den Fall durchdeklinieren. Ich persönlich glaube ja, in Innovationsorten ganz sicher. Aber vielleicht gibt es auch Orte, wo man sagt, lieber am Anfang wie in Jena 1796 oder so, wo die deutsche Romantik in 4 Jahren erfunden worden ist. Weil da war so ein Druck von außen. Und Jena damals 4.000, 5.000 Einwohner nur gehabt. Und rundherum waren Fürstentümer, Napoleon hat angegriffen, Bedrohungen, Dogmatismen, Kirche. Und dann hat es so einen kleinen Ort gegeben, so ein Archipel, das von anderen verschoben worden ist. Und da haben sie halt dann Goethe, Fichte und Humboldt und die ganz großartigen Frauen von den Dörfern, die ja viel weiter waren. Also sehr frei.
Und die meistens.
Ja.
Heute auch noch.
Und ich meine, auch zu diesem Gesellschaftsbild. Und die haben in 4 Jahren die deutsche Romantik nicht nur erfunden, sondern, und warum ich das erzähle, weil das war die Zeit der Aufklärung, da hat man sozusagen bediene dich deines eigenen Verstandes, da hat sich alles geändert, aber die deutsche Romantik, das auch für Storytelling und Bau wichtig sind, Aufklärung waren Daten, Fakten, Denken, sowas, aber die deutsche Romantik hat das in der Sprache verfasst, in Storytelling, dass du doch, boah, ist das schön,
das gehört mich.
Also, da ist wieder der Ort, das Gemisch. Und die waren wahrscheinlich nicht sehr divers. Die waren hardcore dasselbe und haben dann sozusagen gemeinschaftlich die Bündelung wie beim Laserstrahl, also diese klugen Lichter haben sie geformt zum Laserstrahl und die waren wahrscheinlich nicht sehr ausdifferenziert, diese Geister, aber haben halt gemeinsam das Licht gebündelt.
Also auch da wieder muss man schauen, was braucht der Moment, was braucht dieser Ort, was braucht dieser Zeitgeist auch, und dann dementsprechend sich aufzustellen. Du bist ja, wie gesagt, in der Immobilienentwicklung tätig seit einigen Jahren und jetzt haben wir ja eine Immobilienkrise, die von den Medien vielleicht auch etwas hochstilisiert wird, gerade in Deutschland. Abschließende Frage für diesen ersten Teil. Wie siehst du derzeit die Immobilienkrise bzw. die Krise in der Immobilienwirtschaft, was die Baubranche eben auch anbelangt? Und ja, wie schätzt du die Entwicklung ein?
Also, ich bin sicher kein Experte, der das jetzt so beurteilen kann, dass man aufgrund meines Ratschlags oder Tipps oder der Äußerung jetzt seine Aktien gleich anlegt. Aber was ich jetzt schon sehe, ist, dass ziemliche gesellschaftliche Eintritts- und Austrittswunden sind. Das ist das eine, dass Menschen, Firmen, Organisationen unter Druck kommen, die es nicht verdient haben, unter Druck zu sein. Die zweite Seite ist, dass es viele Glücksritter gibt, die Projekte gemacht haben, Immobilien forciert haben, das wahrscheinlich gut ist, wenn sie weg sind, also es ist eine gewisse Bereinigung. Ich denke, dass es wieder dazu führt, wie bei jeder Pendelbewegung, dass es natürlich aufwärts geht, das muss man erraten, wann das ist. Aber es ist jetzt die Chance, dass wir zum Äußersten greifen, zum Zusammenarbeiten. Nämlich von jenen, die unter Druck kommen, sagen, jetzt können wir das bündeln. Vorher mit einem gut gegebenen Geschäftsmodell passiert das nie, aber jetzt greifen wir zum Äußersten. Wir kollaborieren. Und das ist, glaube ich, die Zeit. Und wie in einer Krise verschiebt sich das gesellschaftlich im Immobilienbereich. Und plötzlich entstehen, man hat der große Weltmarktführer, die mal links geschaut, ob er nicht überholt wird, mit dieser Autobahnmetapher, und plötzlich überholt er wer von rechts. Und ich glaube, die jetzt von rechts überholen, auf neuen Straßen kommen, die werden gerade geboren in Krisensituationen.
Schön. In jeder Krise steckt eine Chance und du sprichst mir
hoffentlich.
Hoffentlich. Du sprichst mir aus der Seele, Chris, weil genau darum geht es mir ja auch, um die Zusammenarbeit in der Baubranche. Und das nehme ich auf. Wenn du sagst, das kommt, dann unterschreibe ich das. Gehen wir in den nächsten Jahren gemeinsam voran. Lieber Chris, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. Ich habe es wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll gefunden, wie energetisch und wie leidenschaftlich du bei diesen Themen bist. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil. Und ja, bis dahin, Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön, war ein Vergnügen.
Wenn das kein spannendes Gespräch war, dann weiß ich es auch nicht. Total kurzweilig, sehr erhellend und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil unseres Gespräches. Also sei auch beim zweiten Teil des Gespräches mit Chris Müller dabei und du wirst wieder ganz spannende Einblicke in die Immobilienbranche bekommen.